Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
So alles bla 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 ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Seine Teams sind bekannt für Offensivpower und erfolgreichen Fußball. Vom kleinen Dorfclub aus Elting über das NLZ der TSG Hoffenheim samt Bekanntschaft mit Julian Nagelsmann ging es für Markus Fiedler 2015 zum großen VfB Stuttgart. Peu à peu, Schritt für Schritt ist der gelernte Realschullehrer bei den Schwaben auf der Trainerleiter nach oben geklettert und coacht mittlerweile die U21 des VfB in Liga 3. Wie er diese Herkulesaufgabe meistert, warum seine Teams Jahr für Jahr die beste Offensive der Liga stellten und was ihm in der Talentausbildung wichtig ist, das erzählt er uns heute bei From Coach to Coach. Herzlich willkommen, Markus Fiedler.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, Markus, sag mal, wir starten hier mal ganz soft rein. Ich stelle dir mal eine Frage und du musst mit wahr oder falsch antworten, okay? Im vergangenen Jahr hat es ein Fußballteam mit dem Torverhältnis von 78-50 geschafft, Meister zu werden. Was denkst du? Wahr oder falsch?
Tatsächlich wahr, ja.
Das ist richtig. Du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass unser Torverhältnis ist. Ich hätte es dir in der Tat nicht sagen können, wie viele Gegentore es am Ende waren. Und wie viele eigens geschossene Tore, auf jeden Fall war Spektakel geboten.
Ja, Regionalligameister geworden mit einer furiosen Aufholjagd. Zur Krönung gab es den Aufstieg in die dritte Liga. Erstmalig ist der VfB mit seiner U21 aufgestiegen in die Drittklassigkeit. War ja Gründungsmitglied der dritten Liga 2016, dann abgestiegen irgendwann und jetzt erstmals wieder gelungen. Der Schritt von Liga 4 in Liga 3. Aber du hast es schon gesagt, es war eine furiose Saison. Mal 6-0 gewonnen, mal 7-3, aber auch mal 1-8 verloren. Was war das für eine Saison?
Ja, tatsächlich meine erste Saison im Herrenfußball, von daher natürlich auch hier und da etwas Lehrgeld zahlen dürfen. Dazu gehört sicherlich auch dieses 1-8 zu Hause gegen FC Homburg, das dann natürlich schon geschmerzt hat, das aber sicherlich auch ganz wertvolle Erkenntnisse geliefert hat, um dauerhaft erfolgreich zu sein im Herrenfußball. Wir haben tatsächlich vor dem Spiel bei Hessen Kassel, es müsste Spieltag 11 gewesen sein, mit den Jungs die Flut der Gegentore thematisiert. Zu dem Zeitpunkt waren es in 10 Spielen 24, sprich 2,4 pro Spiel. Haben auch im damaligen Zusammenhang aufgemacht, was denn eigentlich ein Spitzenteam zulässt an Gegentoren pro Saison. Haben da einen Vergleich gezogen aus dem Profifußball, aber auch die vergangenen Regionalligameister zu dem Zeitpunkt aufgemacht, um den Jungs einfach auch vor Augen zu führen. Und mit dem Quotienten kommen wir leider nirgendwo hin. Ohne dass das Ziel Meisterschaft hier ausgesprochen war, war schon auch mein persönliches Bestreben und auch das der Jungs, einfach die Saison bestmöglich abzuschließen. Und dazu gehört dann natürlich am Ende, um Spiele zu gewinnen, eine stabile Defensive. Und dann hat es tatsächlich uns gelungen, in den darauf folgenden 24 Spielen, glaube ich, nur einen Quotienten von 1,08 Gegentore pro Spiel zu haben. In der Summe kommen dann die 50 von dir angesprochenen zusammen. Aber es waren dann 26 in 24 Spielen. Und ich glaube, dass wir dann schon auch eine Entwicklung gezeigt haben, die sicherlich für den Herrenfußball und um dort erfolgreich zu sein, unabdingbar war. Ansonsten eine Saison mit Höhen, mit Tiefen. Die ersten 5 Spiele allesamt gewonnen, furios. Dann eine Durchstrecke, um dann sich wieder ranzuroppen und dann aber trotzdem auch wieder auf den Boden der Tatsachen spätestens vor der Winterpause zurückgeholt zu werden. Mit Beginn der Rückrunde haben wir eigentlich kein Fehlverding drauf gegeben, bei 11 Punkten Rückstand auf die Stuttgarter Kickers, dass man nochmal richtig, richtig angreifen können. Und trotzdem hatten wir das ambitionierte Ziel, beste Zweitvertretung und beste Rückrunden-11. Das waren zwei persönliche Ziele, die wir uns gesteckt haben. Dass wir dann am Ende tatsächlich 3 Spieltage vor Ende nochmal durch die Ausrutscher der Konkurrenz richtig rangerobbt sind, haben wir nicht mehr für möglich gehalten. Und dass es dann am Ende mit einem furiosen Schlusssport am letzten Spieltag noch gereicht hat, hat es dann natürlich umso schöner gemacht.
Ihr habt nur ein Spiel verloren, 1-0 gegen Kickers Offenbach, sonst alle anderen Spiele gewonnen oder unentschieden gespielt. Sagst du, du hast ja eben auch angesprochen, dieses 1-8 in Homburg. Ist der Grundbaustein für die erfolgreiche Zeit danach dieser vermehrte Fokus auf die Defensive, auch vielleicht einfach im Kopf der Spieler oder auch von Trainingsschwerpunkten gewesen oder gar nicht eigentlich?
Ich glaube, es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Wir haben danach im Training den Fokus nicht bedeutend verändert. Also das war jetzt sicherlich nicht Resultat aus dieser verheerenden Niederlage, sondern ich glaube, es ist dann schon auch ein verändertes Bewusstsein gewesen. Und ich glaube, dass wir insgesamt einfach über die Saison eine gute Entwicklung von einzelnen Spielern haben beobachten können, von uns als Mannschaft haben beobachten können. Dazu hat dann auch eine ohne jeden Zweifel in die Entwicklung defensiv gehört, die, wie ich vorhin gesagt habe, auch bei der offensiven Power, die wir hatten und haben, häufig den Unterschied gemacht hat.
Ich habe es ja schon gesagt, 78 Treffer, kein Team in der Regionalliga hat letztes Jahr mehr Tore erzielt als ihr. Für dich war das ja jetzt aber nichts Neues. Ich habe mal ein bisschen geschaut, im Jahr zuvor U17-Vizemeister mit 72 Toren geworden, auch die meisten der Liga. Davor U17-Meister mit 67 Toren und sogar ungeschlagen und noch zwei Jahre davor U15-Meister mit 36 Toren. Also jeweils in den Saisons die meisten Tore aller Teams in der Liga. 36 klingt jetzt erst noch ein bisschen wenig, aber Recap, das war die Corona-Saison, die ja dann nach der Hälfte abgebrochen wurde. Also jedes Mal die beste Offensive gestellt. Was macht denn deine Teams so offensiv stark?
Ich glaube, es ist insbesondere natürlich auch das Spielermaterial. Wir haben natürlich eine Vielzahl veranlagter Fußballer, die ihre Stärken natürlich auch offensiv mitbringen, die eine hohe individuelle Qualität haben. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Darüber hinaus, ja, ist es natürlich unser Ansinnen. Ich glaube, dafür hat jeder mit dem Fußballspiel begonnen, den Ball zu haben und Tore zu erzielen. So, also es ist irgendwie ein Urinstinkt, den wir natürlich auch versuchen, über Training, über Coaching entsprechend zu entwickeln. Und wenn es dann wie in den zurückliegenden Jahren gelingt, dann am Ende viele Tore zu erzielen und dabei, das ist auch Teil der Wahrheit, nicht so viele Gegentore zu nehmen, weil tatsächlich die beiden Jahre zuvor wir jeweils in Teilen deutlich unter einem Gegentor auch bekommen haben, dann ist es umso schöner.
Du hast gesagt, Torinstinkt entwickeln auch durch Coaching. Worauf legst du dabei Wert?
Ich glaube, dass es darum gehen muss und darauf sind alle unsere Überlegungen auch ausgelegt, dass wir nicht nur durch Ballbesitz dominieren, sondern dass wir den Ballbesitz eben auch effizient für uns gestalten, dass wir aus Ballbesitz einfach auch hochkarätige Torchancen generieren und dass wir dann halt eben auch Tore erzielen wollen aus hochkarätigen Torchancen und uns dann am Ende nicht damit zufrieden geben, eine Führung unser Spiel zu haben, sondern halt immer weiter auf das nächste Tor spielen. Das hat Einfluss auf alle Spielphasen, das hat Einfluss auf die Verhaltensweisen, die wir als Kollektiv in allen Phasen zeigen wollen, dass das Spielziel, Tore zu erzielen und über möglichst viele Tore am Ende Spiele zu gewinnen, einfach auch jedes Training, jedes Coaching-Detail, jede Analyse am Ende dominieren und bestimmen muss.
Heutzutage wird ja im Fußball viel über Spielprinzipien mit Ball, aber auch gegen den Ball gesprochen. Hast du bestimmte Spielprinzipien offensiv, wo du sagst, okay, die sind die Basis dafür, dass wir auch so viele Tore geschossen haben oder auch gar nicht?
Ja, natürlich arbeiten wir mit Spielprinzipien, aber das sind für mich eher Spielverständnisprinzipien auf Spielerebene, die dann der Spieler halt anwenden muss. Aber ich glaube, die Überschrift, der Rahmen, dass es darum geht, Tore zu erzielen, um Spiele zu gewinnen, das ist dann im Endeffekt ja ein teamtaktisches Prinzip. Ein Prinzip, auf das alle hinarbeiten, das dann in allen Phasen einfach auch Bedeutung hat. Sprich, hat der Gegner den Ball, verteidigen wir nicht, um unser Tor zu verteidigen, sondern wir greifen an, um den Ball zu erobern, um durch eigenen Ballbesitz am Ende Tore zu erzielen. Dementsprechend sind wir, wenn man so möchte, eigentlich in einem permanenten Angriffsmodus, der zum Ziel hat, Tore zu erzielen. Und alle Maßnahmen müssen darauf ausgerichtet sein, um am Ende eben auch Tore erzielen zu können. Ich glaube, wenn das jedem einzelnen Spieler in allen Phasen wirklich auch bewusst ist und der Spieler auch entsprechend sozialisiert ist, wie das in unserem im Kontext, in unserer Ausbildung wird, dann ist das Tore erzielen wollen dann ein logisches Nebenprodukt.
Das hast du ja auch gesagt, Ballbesitz effizient nutzen, um Tore zu erzielen. Tore zu erzielen scheitern ja oft auch einfach an dem letzten Schritt, an den vergebenen Torchancen. Legst du einen besonderen Wert auf Techniktraining, was Torabschluss angeht?
Ja, bei uns hat natürlich der Spieler als Mittel zum Zweck in dem Fall, um Tore zu erzielen, natürlich eine hohe Bedeutung, sprich der individuelle Spieler mit all seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit seinen Potenzialen. Dementsprechend arbeiten wir natürlich sehr intensiv auch die Woche über individuell mit dem Spieler, haben ein eigenes Trainingsprogramm, das Potenzialtraining, das darauf eben abzielt, Spieler zu entwickeln, auch Torjäger zu entwickeln, sie dazu zu befähigen, erfolgreich abzuschließen, Tore zu erzielen und dementsprechend findet dann mehrfach die Woche eben auch ein individuelles Programm statt, das dann die Spieler auch dazu befähigen soll, Tore zu erzielen und eben auch aus den Abschlusspositionen, die sie im Spiel eben erfahren, möglichst erfolgreich und präzise abzuschließen.
Potenzialtraining, um Torjäger zu entwickeln, hast du gesagt. Kannst du uns so ein bisschen skizzieren, was ihr macht? Geht es dir da vor allem darum, dass ein Torjäger einfach in dem Training 50 Kopfbälle, 50 Torabschlüsse nach Flanken zum Beispiel hat und diese Wiederholungszahlen? Oder um was geht's euch da? Was macht ihr da mit den Stürmern?
Ja, also zum einen geht es darum, die Basistechnik zu entwickeln. Darüber hinaus geht es aber vor allem auch darum, das Verständnis für die Spielsituation zu entwickeln. Sodass dann halt eine wiederkehrende Spielsituation sowohl aus dem entsprechenden Raum als auch unter dem entsprechenden Gegnerdruck dazu führt, dass der Spieler halt eben durch den Trainingsprozess dazu befähigt wird, am Spieltag diese Situation erfolgreich zu meistern. Und vor allem liegt dann halt eben nicht nur der Schwerpunkt auf der reinen Basistechnik, also auf dem Wiederholungsprinzip, sondern vor allem darauf, im Kontext eben Mitspieler, Gegenspieler unter Raum und Zeit und Gegnerdruck eben am Ende eine stabile Entscheidung zu treffen und diese auszuführen.
Ist es dann letztendlich bei dir so ein Mix aus, du sagst ja, es geht darum, auch einfach ein Situationsverständnis zu bekommen, welche Entscheidung muss ich jetzt in der jeweiligen Situation treffen, welche ist die richtige, geht es da um so ein Mix aus Videoanalyse, Spielprinzipien verinnerlichen in Spielform plus einzelnes individuelles Techniktraining?
Ja, und dann eben auch die Einbettung in das Mannschaftstraining. Also das ist dann natürlich auch der Kern unserer Ausbildung, dass wir dann darüber hinausgehen, natürlich auch Möglichkeiten bieten müssen, so spielnah wie möglich zu trainieren, um den Transfer im Training in Spielform zu gewährleisten. Gleichzeitig natürlich dann aber eben auch am Spieltag.
Spielnah trainieren, wie sieht es bei dir aus?
Das heißt, dass wir uns konkrete Spielsituationen rauspicken, die wir beispielsweise am Spieltag hatten. Die Potenziale für die Spieler sind im Vorfeld definiert. Die können zum Beispiel im Kopfballspiel liegen. Die können aber beispielsweise auch eher oder gepaart sein eben mit einer entsprechenden Position in der Box. Dass bei Durchbruch beispielsweise in die Boxhalbspur halt einfach für den Neuner, wenn wir jetzt am Beispiel Torjäger bleiben möchten, halt klar wird, okay, wo sind adäquate Zielräume und unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen laufe ich welchen Zielraum an, um dann mich entsprechenden Techniken im Abschluss zu bedienen, entsprechende Hereingabe oder der Flanke dann in dem Augenblick.
Thema Zielräume finde ich ganz spannend. Welche siehst du da?
Jetzt für den Neuner im Speziellen?
Ja.
Also grundsätzlich logischerweise erster Pfosten, zweiter Pfosten, dann auch mögliche Rückpässe. Aber wir wollen natürlich den Neuner so nah wie möglich ans Tor kriegen, um die bestmögliche Torchance zu erspielen und den Spieler mit dem bestmöglichen Torabschluss in die bestmögliche Position zu bringen.
Verstehe. Hast du mal so eine Statistikanalyse gemacht, worüber ihr die meisten Tore oder auch deine Teams, muss jetzt gar nicht nur letzte Saison gewesen sein, sondern auch die Saisons davor, über welchen Weg ihr die meisten Tore erzielt habt? Viele bei Außen, Flanken 1 gegen 1 oder mehr über das Zentrum, über Distanzschüsse, Steckbälle oder vielleicht sogar mehr über Standards?
Ich glaube, es ist sehr stark davon abhängig natürlich auch, was der Gegner einem gibt. Viele der Mannschaften, gegen die wir spielen, insbesondere in den ehemaligen Junioren-Bundesligen, ich habe jetzt ja den neuen Modus nicht erfahren, sind natürlich sehr bedacht darauf gewesen, das Zentrum zu schließen, sind natürlich sehr bedacht darauf gewesen, möglichst wenig Raum im Rücken der Abwehr zu bieten. Dementsprechend verändert sich natürlich auch der Charakter der Abschlusssituation entsprechend der Defensivstrategie des Gegners. Ich glaube, so kann man es im Endeffekt zusammenfassen. Deswegen, mir ist jetzt keine Statistik bekannt. Ich kann jetzt keine Zahlen konkret darlegen. Aber ich glaube, ich kann grundsätzlich sagen, dass wir daran interessiert sind, die bestmögliche Abschlusssituation gemäß Expected Goals Modell so nah wie möglich am gegnerischen Tor zu generieren. Und das gilt auch für die Torvorlage, weil dann natürlich auch statistisch erwiesen ist, dass je näher wir dem gegnerischen Tor sind, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem letzten Ball oder vorletzten Ball dann am Ende auch eine Torchance generiert werden kann. Das heißt, im Idealfall so zentral wie möglich und so nah wie möglich vor dem Tor. Aber um dahin zu kommen, ist natürlich dann die gegnerische Strategie dann halt irgendwo auch, ja, logischerweise nicht ganz zu vernachlässigen.
Heißt, du hast dich da oder sagen wir mal, dann auch die Vorgaben für das jeweilige Spiel letzte Saison immer wieder auf den Gegner angepasst oder ist das mehr der Fokus gewesen, nur auf euer Spiel, nur auf euer Prinzipien und eigentlich hast du zwar eine Gegnervorbereitung gemacht, aber gar nicht so viel inhaltlich an die Spieler weitergeben, sondern nur für dein Wissen?
Nee, also mit Gegnervorbereitung hat es dann gar nicht so viel zu tun, sondern eher damit, dass wir versuchen, Spieler dazu zu befähigen, einfach intelligente, kluge Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das kann bedingen, dass der Angriff am Flügel halt attraktiver ist und der Durchbruch dann halt eben am Flügel. Das grundsätzliche Ziel ist natürlich der direkte Weg in Richtung gegnerisches Tor, um dann halt eben so nah wie möglich die höchste Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Abschluss am Ende zu haben. Und dementsprechend wäre es das erklärte Ziel, eben durch das Zentrum anzugreifen. Wir versuchen natürlich auch dementsprechend das Zentrum gezielter zu überladen, um dann eben auch einen entsprechenden Zentrumsfokus aufzubauen und dort dann halt eben im Endeffekt uns auch durchzuspielen. Aber am Ende, wie gesagt, hat der Gegner natürlich da auch noch ein Wörtchen mitzureden und versucht in aller Regel das zu verhindern, sodass wir natürlich auch variabel angreifen wollen und die notwendigen Tools ausbilden, um am Ende über den Flügel durch das Zentrum gefährlich zu sein, sowohl bei geordneten als auch bei ungeordneten Gegnern und am Ende auch den Faktor Standards natürlich nicht zu vernachlässigen. In dem Wissen, dass der Faktor Standard in unserer Grundausbildung halt nicht die Rolle spielt, wie er beispielsweise bei anderen Männermannschaften spielt, wo ganze Einheiten darauf aufgewendet werden. Da haben wir natürlich auch konkrete Vorgaben, wie wir unsere Ausbildungsinhalte setzen. Und in dem Zusammenhang wenden wir natürlich nicht die Zeit für Standardsituationen auf, die wir aufwenden müssten, um wirklich maximalen Ertrag aus diesen zu generieren.
Jetzt hast du gesagt, es geht darum, den Spielern Tools mit an die Hand zu geben, damit sie auf dem Platz die richtigen Entscheidungen treffen. Machst du das viel so? Ich meine, das ist ja irgendwie diese, zum Beispiel, wenn man da die Lehre, das 2 gegen 1, das 3 gegen 2 im Training nimmt, da gibt es ja in allen für jede verschiedene Zone des Spiels Übungen. Sagst du, sowas ist ganz, ganz wichtig, um dieses Entscheidungsverhalten zu fördern? Oder worauf legst du Wert? Hast du da vielleicht auch Lieblingsübungen?
Ja, ich glaube, dass ja jeder Trainer am Ende natürlich seine Präferenz hat, seine Übungs- und Spielformen hat, von denen er glaubt, dass die mit der größtmöglichen Effektivität den Spieler halt befähigen, Probleme zu lösen auf dem Platz. Für mich ist das Bewusstsein für die Position alles entscheidend, um in Folge mit dem Bewusstsein der Position dann halt zu identifizieren, wo kann ich dynamische Situationen erzeugen, herstellen und sie dann in Folge dessen auch ausspielen.
Also brauchen Spieler ja auch eine gewisse Geduld, um nicht jedes Mal bei der erstmöglichen Situation versuchen, offensiver Kontakt nach vorne, wenn ich angespielt werde, wenn zum Beispiel kein Raum da ist, dass es da um dieses Entscheidungsverhalten geht, das meinst du genau, oder?
Ja, und darin liegt natürlich auch die größtmögliche Schwierigkeit, weil mit der Geduld ist natürlich dann hin und wieder auch etwas schwer ist, insbesondere bei jungen Spielern, denen natürlich dann auch Erfahrungswerte fehlen, um abzuwägen, ist diese Situation jetzt hinreichend, ausreichend vorbereitet? Haben wir eine entsprechende Restverteidigung auch organisiert hinterm Ball? Haben wir ein enges Netz gespannt, das es uns auch erlaubt, im möglichen Moment des Ballverlustes auch so organisiert zu sein, dass wir effektives Gegenpressing anbieten können? Oder aber halt eben, habe ich jetzt vielleicht kurzzeitig eine attraktive Situation, in der vermeintlich die Möglichkeit dazu da ist, den Angriff auszuspielen? Das sind natürlich dann auch Facetten, die zusätzlich noch sich hinzugesellen und die gerade bei einer jungen Mannschaft halt Teil eines steten Entwicklungsprozesses auch sind.
Ja, ich meine, du hast ja auch U17 Bundesliga miterlebt. Der große Vorwurf oder ja, das Bedauern war ja groß darüber, weshalb ja auch dann hinter der Nachwuchsliga der Gedanke steckt, dass man weg vom Ergebnis hin zum Ausbildungsfußball möchte und dadurch den Ergebnisdruck wegnehmen möchte, weil eben U17 und U19 Bundesliga ja auch bedeutet hat, dass die Hälfte der Mannschaften in Abstiegsnot waren und auch viel einfach gegen den Ball gespielt haben, destruktiv. Jetzt hast du, sagen wir mal, dieses Szenario, deine Mannschaft spielt gegen ein Team, was im 5-4-1 in einem tiefen Block steht, massiert im Zentrum, da geht eigentlich wenig durch. Wie gehst du es an? Was gibst du für gerade in dem Fall deinen Spielern für Tipps?
Wenn ich noch ein Wort ganz kurz zu der neuen Nachwuchsliga sagen darf. Also ich bin jetzt nicht restlos überzeugt, mir fehlt es aber auch, muss ich fairerweise sagen, die Vergleichbarkeit. Also du hast vollkommen recht, wir haben tatsächlich Spiele gehabt, wo wir dann halt, wie eben von dir beschrieben, halt einen Gegner vorgefunden haben, der sehr tief stand, der vielbeinig verteidigt hat, um gegen den seine Lösungen zu entwickeln galt, der uns im selben Atemzug aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie einen Ball geschenkt hat, so dass wir ihn unorganisiert angetroffen haben, sondern logischerweise immer die Intention hatte, unsere Pressing zu überspielen. Und von daher waren da viele Spiele dabei, wo wir eine Menge Geduld aufwenden mussten, wo wir wirklich eine optimale Raumaufteilung entwickeln mussten, wo ein Meter weiter links oder rechts häufig entscheidend war für, wir entwickeln eine Situation, in der wir dann halt am Ende entscheidende Angriffe durchspielen können oder halt eben hängen bleiben. Das war für uns und für die Spieler, die wir haben, und für das Spiel, das wir spielen wollen, eine Top-Plattform. Das muss man ganz offen und ehrlich so sagen. Deswegen kann ich jetzt aus unserer Brille nicht sagen, dass es dieser Reform bedurft hat. So, das kann ich so nicht sagen. Im Gegenteil, ich sehe eher jetzt kritisch so aus den ersten Eindrücken, dass wir zu viele leichte Situationen bekommen, Ergebnisse bekommen, die einfach nicht vergleichbar sind mit dem, was dann am Ende, zumindest im Leistungsbereich, die Spieler erlernen müssen, dass ein Tor am Ende den Unterschied macht. Wenn Spieler halt reihenweise 7-3 ausgehen, dann fällt mir schwer anzunehmen oder zu glauben, dass Spieler die Kompetenz entwickeln, wirklich mehr oder weniger um einzelne Situationen zu fighten, jeder einzelnen Situation die Konsequenz und die Bedeutung beizumessen, die es halt braucht, wenn sie dann am Ende im bezahlten Fußball ankommen möchten. Von daher, da bin ich selber so ein bisschen hin und her gerissen. Und wie gesagt, aus VfB-Perspektive, glaube ich, finden wir inzwischen einen Wettbewerb vor, der zumindest in dieser ersten Gruppenphase ein deutlich offeneres Spiel mit sich bringt, mit mehr offensiven Elementen auf beiden Seiten, der gleichzeitig aber auch so ein bisschen das verkehrt, was, glaube ich, Profifußball am Ende abbildet. So, jetzt muss ich nochmal zurück zu deiner Eingangsfrage. Aber das war mir ein Anliegen, das immer kurz loszuwerden.
Ja, genau. Szenario, wie gesagt, du spielst gegen eine Mannschaft, 5-4-1, tiefen Block, Zentrum komplett zu. Welche Tipps, welche Handlungsmöglichkeiten gibst du deinen Jungs gegen so ein Team, gegen so ein Szenario mit auf dem Weg?
Wir haben gerade am Wochenende genau das so erfahren. Von daher können wir da eigentlich über den aktuellen Fall sprechen. Ich glaube, das ist schon auch, es ist enorm schwer. Es ist Königsdisziplin. Dann am Ende des Tages den Gegner wirklich effektiv zu bespielen. Ich glaube, wenn der Gegner derart massiv agiert, dann wäre definitiv eine Maßgabe, das war die auch am Wochenende, Teil des Matchplans, den Gegner aus seinen Räumen zu locken und dann am Ende vor allem halt eben Räume im Rücken der Ketten zu öffnen, sich im Rücken des Gegenspielers einfach auch anzubieten. Das ist uns nicht so gut gelungen, das muss man ehrlicherweise sagen, insbesondere in der ersten Halbzeit nicht so gut gelungen. Aber wie gesagt, das ist dann halt schon auch Königsdisziplin, zu verstehen, wie ziehe ich den Gegner bewusst aus Räumen und wie gelingt es mir dann wiederum, diese Räume aber auch dynamisch zu füllen, zu besetzen. Weil wenn ich natürlich in diesen Räumen bereits stehe, dann ist es auch ein leichtes für den Gegner, mich zu verteidigen. Und ich glaube, das ist dann auch die Zukunft, die der Fußball insbesondere aufgrund seiner, wie ich finde, deutlich stärker werdenden Mannorientierung von unseren Spielern erfordert. Dass wir A, besser sind mit Gegenspieler im Rücken, Fußballspieler ausbilden, die sich mit Gegnerdruck im Rücken effektiver bewegen, die ballsicherer sind, die entsprechende Finten mitbringen, die ja, das ist einfach das notwendige Rüstzeug technisch-taktisch erfahren, um diese Situation zu lösen. Gleichzeitig aber halt noch ein dynamischeres Verständnis für Zeit und Raum, das nicht mehr darin zu finden ist, dass ich klassischer Prägung halt eben als meinetwegen Zehner im Zehnerraum agiere, sondern dann halt eben diesen Raum immer wieder dynamisch halt eben fülle, besetze. Und dann ist auch logisch, dass ich Spieler halt ganzheitlicher ausbilden muss. Und ich glaube auch, die Entwicklung weggeht davon, einzelne Positionsspezialisten zumindest in zentralen Positionen zu haben. Ich glaube, da muss man ja nur den aktuellen Fußball anschauen, wenn dann John Stones halt als Innenverteidiger auf einmal einen Sechser spielt und wenn gleichzeitig Sechser dann halt eben auch oder Außenverteidiger dynamisch Sechserräume besetzen, dann wird da deutlich, dass, glaube ich, die Entwicklung schon dahin geht, Fußballer ganzheitlicher auszubilden und dazu zu befähigen, halt situativ und dynamisch Räume zu besetzen und weniger aus statischen Positionen heraus.
Würdest du sagen, wenn wir darauf jetzt mal aufbauen, dass es wichtig ist, dass ein Spieler im Laufe seiner Jugendbahn Minimum 2-3 Positionen gespielt hat, um da die Spielintelligenz damit auch zu fördern? Oder wohin denkst du da, dass du sagst, okay, wir müssen da in der Ausbildung noch weitergehen, dass die Spieler einfach auch in verschiedenen Räumen das gewisse Situationsverständnis haben, wie sie Dynamiken entwickeln können, wie sie Raum vor sich auch nutzen können?
Ja. Yeah. Also ich glaube, dass das tatsächlich Teil von Ausbildung auch sein muss. Ich glaube schon, dass sich irgendwann natürlich Spezialisten auch herausbilden müssen, die dann halt eben aufgrund ihres athletischen Profils primär auf der Außenbahn zum Einsatz kommen. Ich glaube aber, nicht daran, dass ein Spieler, der ausschließlich an der Außenbahn ausgebildet worden ist, im modernen Fußball effektiv zurechtfinden wird. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich glaube, es ist ganz wenigen Spielern halt eben vergönnt, aufgrund ihres herausragenden athletischen Profils einfach außen ein permanentes Mismatch für ihren Gegner zu repräsentieren. Sondern ich glaube schon, dass die Variabilität dann am Ende auch für den Außenspieler immer wieder situativ die Halbräume zu besetzen, einzurücken, im Zusammenspiel eben auch meinetwegen mit dem Außenverteidiger unabdingbar ist. Und das sicherlich dann am Ende auch über die Ausbildung im Nachwuchs unterstützt werden muss.
Du hast eben gesagt, Thema Mannorientierung, dass irgendwie der moderne Fußball oder der Zeit im Profifußball immer mehr die Tendenz Richtung Mannorientierung geht. Ist das jetzt so eine Beobachtung für dich aus den ersten Spielen in der dritten Liga oder generell schon seit den letzten Jahren? Oder ist es eigentlich vor allem so ein Blickwinkel aus dem Beobachten von anderen Profispielen?
Sowohl als auch. Also tatsächlich empfinde ich die Mannorientierung in der dritten Liga bis hierher nicht in dem Maße derart ausgeprägt, wie das letztes Jahr in der Regionalliga noch der Fall war. Das ist schon auch eine Beobachtung, die ich habe. Aber ich meine, ich glaube, das große Vorbild ist da sicherlich auch so ein bisschen Atalanta Bergamo, die mit einem sehr mannorientierten Pressing ja eigentlich so ein Stück weit ja, Vorbildcharakter hatten. Aber ich glaube auch, dass die Tendenz dahin geht, weil natürlich ein ballorientiertes Verteidigen, wie es sich im Spitzenfußball ja eigentlich durchgesetzt hat und damit auf allen anderen Ebenen auch etabliert hat, ja bedingt in Ballnähe Überzahl zu erzielen, sodass die Konsequenz und die Folge daraus ja war, dass Offensivmechanismen entwickelt wurden, die ganz bewusst und ganz gezielt halt überladen von Räumen, vor allem Ball entfernt vorgesehen haben. So, und damit kommt natürlich ein ballorientiertes Konstrukt. Alle schieben auf Ballseite und versuchen da Überzahl zu erzielen, so ein Stück weit an seine natürliche Grenze. Wenn ich dann gleichzeitig halt eben als ballbesitzende Mannschaft eben das Spiel hier nicht mitspiele und ganz gezielt Ball entfernt halt eben versuche, Überzahlsituationen zu erzeugen, die ich infolge schneller Verlagerungen versuche auszuspielen. Deshalb glaube ich, ist es nur ein natürlicher Prozess gewesen, dass infolgedessen sich wieder eine stärkere Mannorientierung herausbildet, auf die jetzt logischerweise auch wieder offensiv Antworten gefunden werden müssen. Und welche Gegenmaßnahmen das dann am Ende irgendwie wieder nach sich zieht, das weiß ich jetzt gegenwärtig nicht. Aber ich finde schon, dass die Tendenz sehr stark zur Mannorientierung geht oder zumindest im Raum sehr aggressiv zum Mann geht. Und dass man das bei vielen Mannschaften eben auch in europäischen Ligen beobachten kann, aber auch im Nachwuchs.
Du hast das Wort jetzt eben in den Mund genommen, fand ich sehr schön. Was sind denn deine Offensivantworten auf dieses mannorientierte Verteidigen?
Ja, das ist in der Tat maximal komplex. Sicherlich das bewusste Freiziehen von Räumen, einfach auch die Mannorientierung sich zunutze zu machen, aufeinander abgestimmte Freilaufbewegungen über den Trainingsprozess zu entwickeln, dass man immer wieder halt eben auch eine Abwehrkette beispielsweise in allen Richtungen bedroht, das heißt sowohl Tiefe anbietet, als gleichzeitig halt eben auch kurze Angebote halt eben gibt, um dann durch den tiefen Laufweg halt die Zone, den Raum vor der Abwehrkette zu öffnen, um diesen dann wiederum dynamisch zu besetzen. So ein Prinzip, mit dem wir arbeiten, eine Zielstellung, die dann immer wieder auch den Trainingsprozess und auch die Spiele abbildet. Ja. Lauf finden sind einfach individuell betrachtet, sind sicherlich ein zentrales Mittel, das man insbesondere natürlich außen identifizieren kann, das aber glaube ich schon auch zentral eine große Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass das Spiel über den Dritten natürlich dafür elementar ist, dass der Spieler, der den Ball bekommt, in aller Regel nicht in der Lage ist zu drehen und deshalb halt den Spieler, der das Spiel frei vor sich hat, eben braucht. Dementsprechend, glaube ich, kann man schon auch bei ganz vielen Mannschaften, egal ob das jetzt aktuell dann halt eben bei De Servi ist oder so, sehr deutlich halt eben auch beobachten, dass das Spiel über den Dritten halt sehr, ja, sehr aktiv auch praktiziert wird.
Gibt es Stile, gibt es Trainer, die dich gerade beim Offensivspiel in der Vergangenheit geprägt haben oder auch gerade sehr inspirieren?
Ich muss dazu sagen, ich war und bin es immer noch, sage ich mal, sehr stark geprägt natürlich von der Zeit, die Guardiola dann bei Barcelona auch so hatte, weil das so für mich so die Idealvorstellung von Fußball einfach abgebildet hat. Ich bin schon jemand, der da gerne mehr Spektakel sich erhofft hätte und noch mehr Tore, aber ich glaube schon auch, ohne das jetzt anhand von Zahlen beweisen zu können, dass diese Mannschaft, die er da damals hatte, die für mich maximale Dominanz einfach repräsentiert hat. mit Sicherheit auch die meisten Tore erzielt hat. Also mich würde wundern, wenn dem nicht so wäre. Und ich glaube, immer noch tut. Dementsprechend ist das schon auch natürlich eine Trainerpersönlichkeit, die, wie gesagt, immer, wo man immer hingeschaut hat, wo man immer ganz genau beobachtet hat und wo man schon auch ganz viele, wie ich finde, halt innovative, kreative Offensivkonzepte halt identifizieren können. Den würde ich da auf jeden Fall in dem Zusammenhang nennen. Ich habe den aktuell vielleicht interessantesten Trainer mit De Zerbi auch schon so ein bisschen für mich genannt gehabt, wo ich dann immer wieder auch hinschaue, mir Dinge abschaue.
Was würdest du sagen, was hast du von ihm ein bisschen adaptiert, von De Zerbi?
Ich finde, ich glaube, diese 4-2-Struktur gegen Angriffspressing, die ja alle Mannschaften oder nahezu alle Mannschaften praktizieren und die so auch bei ganz vielen Mannschaften Anwendungen findet, unter anderem ja auch bei unseren Profis, glaube ich auch, dass man sagen kann, dass natürlich viele der Offensivprinzipien auf dessen, also auf De Zerbis Überlegungen basieren, ist da gegenwärtig sicherlich der Trainer, der den Weltfußball am stärksten prägt, zumindest in Bezug auf den Aufbau gegen Angriffspressing.
Und trotzdem ja eigentlich Wahnsinn, weil alle über ihn reden. Ich glaube, mit Bayern auch in Verbindung gebracht worden im Sommer. Was dran war, keine Ahnung. Aber jemand, der jetzt bei Brighton war und der jetzt bei Marseille ist, klar, Marseille, glaube ich, spielt auch wieder europäisch, aber jetzt nicht das Nonplusultra, was die Vereine angeht, ne? Aber dennoch ist er, reden viele über ihn und über seine prägende Wirkung. Ich sag mal, Fabian Hürzeler hat ja auch oft betont, dass er einfach ganz oft und gerne Brighton-Spiele geschaut hat. Sehr, sehr interessant. Jetzt habe ich dich eben unterbrochen, als du Xabi Alonso in den Mund genommen hast. Auch jemand als einer von zwei Trainern, wo wir in der letzten Saison gesagt haben, hey, das ist cool, dass wir in der Bundesliga neben Xabi Alonso auch Sebastian Hoeneß haben. Zwei, die einfach immer wieder Lösungen mit Ball wollen und nicht vor allem nur diesen Fokus auf Gegenball, auf Zerstören, auf Balleroberungen legen. Aber Xabi Alonso, was wolltest du zu ihm noch sagen? Was hast du so bei ihm beobachtet, mitgenommen?
Ich glaube, es ist halt vor allem halt dann halt am Ende die Struktur aus der Dreierkette, die natürlich ihn dann auch so ein bisschen von uns unterscheidet. Ich glaube, die Prinzipien, die im Spiel mit dem Ball Anwendung finden, die stehen unabhängig der Grundordnung. Und trotzdem, glaube ich, es gibt ja viele Parallelen in der Denke, in den Offensivprinzipien, die bei uns unter Sebastian Hoeneß Anwendung finden, der logischerweise in demselben Atemzug zu nennen ist. Und dessen die Entwicklung der Mannschaft, glaube ich, noch bemerkenswerter einfach auch ist. Wenn ich mir einfach den Faktor Spielerqualität vor Augen führe, dann hat, glaube ich, letztes Jahr keiner einen Pfifferling drauf gegeben, dass wir mit der Art und Weise, die er entwickelt hat, mit Trainerteam am Ende dann Vizemeister werden, ohne den Erfolg von Bayer Leverkusen irgendwie in Abrede stellen zu wollen oder irgendwie kleinreden zu wollen, der natürlich genauso bemerkenswert und beeindruckend war, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass wir hier auch andere Zeiten gesehen haben, sowohl in der Qualität des Fußballs als auch im Erfolg. Und von daher haben wir da gegenwärtig ein absolutes Privileg, dass jedes Spiel, das wir im Stadion uns anschauen dürfen, einfach Spaß macht. Ja, und dementsprechend ist, wie gesagt, Xabi Alonso, aber auch Sebastian Hoeneß und ich glaube der VfB und Bayer Leverkusen, die beiden Mannschaften im deutschen Profifußball letzte Saison gewesen, die mich rein fußballerisch am meisten inspiriert haben und die mir am meisten Spaß bereitet haben.
Und das muss man ja auch dazu sagen, wenn wir mal abseits der Ergebnisse blicken, auch jetzt 6 deutsche A-Nationalspieler. Also ich glaube, das hätte vor 1,5 Jahren, als die Gegenwart des VfB ja noch Relegation war, glaube ich, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, ich glaube vor gut 1,5 Jahren oder knapp 1,5 Jahren, auch keiner gedacht letztendlich. Und das ist für mich jetzt ein persönliches Beispiel dafür gewesen, wie man einfach mit diesem lösungsorientierten Ansatz gerade für viele offensive Spielphasen ja auch einfach jeden Spieler in dem Fall oder viele Spieler besser gemacht hat. Egal, ob ich jetzt an Maxi Mittelstädt denke oder auch bestes jüngstes Beispiel eigentlich als Aufhänger Jamie Leveling, der ja bei Union nach seinem Wechsel von Fürth dort nach Köpenick eigentlich gar keine Rolle gespielt hat und in der Entwicklung stagniert hat, der ja extrem aufgeblüht ist und Union ja eine Mannschaft ist, die einfach sehr viel Wert auf defensive Organisation, auf das Spiel mit Ball, Gegenpressing, zweite Bälle schon jeher, egal ob es Urs Fischer war oder Bo Svensson jetzt ist, gelegt hat und Stuttgart jetzt was anderes ist, ein anderer Fokus, aber wie das halt Spieler weiterentwickelt. Deshalb würde mich mal interessieren, so abschließend jetzt zum ersten Teil unserer Podcast-Aufnahme. Ich, für mein Gefühl ist es immer so, dass man sagt, ja, in der Jugend, da muss man viel Fokus auf die Offensive legen, die Spieler offensiv ausbilden, weil Defensive lernen sie ja noch im Herrenbereich, im aktiven Bereich, egal ob das jetzt Bundesliga ist oder Verbandsliga, Oberliga. Würdest du sagen, ist eine Quatschaussage? Oder sagst du, nee, da ist was dran?
Also, ich kann nur für uns sprechen. Wir haben dem Spiel gegen den Ball keine geringere Bedeutung beigemessen, aber wir haben tatsächlich Ausbildungsinhalte stärker im Spiel mit dem Ball konzentriert. Also wir haben einfach mehr Trainingszeit für das Spiel mit dem Ball aufgewendet. Ich muss aber jetzt ehrlicherweise sagen, natürlich auch aufgrund der aktuellen Situation und der Notwendigkeit, dass wir halt gegen Arminia Bielefeld, nur um auch da ein jüngstes Beispiel zu nennen, einfach aushalten müssen, überleben müssen. Und dann auch das Kollektiv verteidigen müssen, ist natürlich die Liga für uns, oder zeigt die schon deutlich auf, was am Ende Profifußball in dem Spieler abverlangt. Und ich sehe ja jeden Tag, wie schwer das ist, Spielern, die über die gesamte Zeit im Nachwuchs, auch unter meiner Führung, zu wenige Inhalte defensiver Natur erhalten haben, jetzt diese zu vermitteln. Also glaube ich, ich bin überzeugt davon, dass es am Ende beides braucht. Es braucht einen Spieler, der ganzheitlich ausgebildet ist. Aber natürlich ist die Grundvoraussetzung, glaube ich, dafür, dass der Spieler halt eben konkurrenzfähig ist, seine basistechnische Ausbildung, die halt über den Grundlagenbereich einfach vermittelt werden muss. Was jetzt aber nicht heißt, dass nicht über den Grundlagenbereich oder mit dem Grundlagenbereich beginnend der Spieler nicht zwingenderweise im 1 gegen 1 defensiv wie offensiv optimal aufgestellt sein muss. Also ich glaube, das ist ebenfalls unabdingbar. Und natürlich ist es so, dass bei uns oder in Deutschland einfach auch die Zahl der Bewegungstalente nicht zunimmt, sondern abnimmt. Und wir das natürlich dann halt eben auch in jeder Sportstunde in der Schule sehen können, wenn der Lehrer halt sagt, jetzt laufen alle rückwärts und die Hälfte fällt halt um. Also das klingt jetzt erstmal witzig und seltsam, ja, aber,
ist aber, die Realität.
Aber es ist halt die Realität. Und wenn ich in Stuttgart, selbst in der Großstadt, am Ende auf dem Bolzplatz bin, dann ist da halt keiner. Heißt, dass halt Inhalte halt ausschließlich im Verein gelehrt werden und dass uns natürlich auch nicht genug Zeit zur Verfügung steht, den Spieler wirklich derart ganzheitlich auszubilden, wie das vielleicht in früheren Zeiten durch eben unzählige Stunden auf dem Bolzplatz geschehen ist. Also bearbeiten wir natürlich auch das, was uns ein Stück weit irgendwie der Wettkampf und der Wettbewerb am Wochenende abverlangt. Und da ist natürlich aufgrund der Qualität unserer Mannschaften und der einzelnen Spieler das Spiel häufig so, dass wir den Ball haben und Lösungen finden müssen gegen den Gegner, der verteidigt. Dementsprechend, glaube ich, bedarf es auch dem Wettbewerb, dem Wettkampf, der dann halt eben auch defensive Inhalte uns abverlangt. Und das ist definitiv, insbesondere jetzt durch die Reform, glaube ich, nicht mehr in dem Maße gegeben. Und da entsteht ohne jeden Zweifel ein Interessenskonflikt daraus.
Schönes Schlusswort, wo wir auch in Teil 2 der Podcast-Aufnahme nochmal den Fokus draufsetzen können. Aber wir werden gleich dann nach der Pause, nach dem Pausentee, auch darüber sprechen, inwiefern jetzt durch den Schritt von Vierter in Dritte Liga sich auch so deine Spielphilosophie gleich geblieben ist oder abgeändert hat, was du für Erfahrungen gemacht hast, auch ob diese, und das ist ja auch ein Vorwurf, der immer wieder so im Raum steht, Vorwurf in Anführungszeichen, aber dass die dritte Liga gar nicht so sehr eine Ausbildungsliga sein kann, gerade für U21 bzw. U23-Teams. Da reden wir gleich nochmal drüber, genauso über das Thema Individualisierung im Nachwuchsfußball. Da bin ich schon gespannt, aber erstmal danke für Halbzeit 1, Markus, hat mich sehr gefreut.